Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Welt blickt gespannt nach Moskau, denn noch gibt es keine offizielle Antwort von Präsident Putin auf den Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine. Dabei könnte es schon bald erste direkte Gespräche geben. Laut Präsident Trump sind Unterhändler der USA schon auf dem Weg nach Russland.
Letzte Ehre für einen jungen Amerikaner in Kiew. Ethan Hurtweg aus Missouri, gefallen im Kampf für die Freiheit der Ukraine. Hunderte amerikanische Veteranen haben sich freiwillig gemeldet, um Ukrainer auszubilden, zu unterstützen und die russischen Soldaten aufzuhalten. Jetzt warten die Kämpfer wie alle in der Ukraine auf eine Reaktion aus Russland auf das Angebot einer Waffenruhe. Wir sind alle gespannt auf die russische Antwort und fordern Russland dringend auf, alle Feindseligkeiten zu beenden, damit keine Menschen mehr sterben und keine Kugeln mehr fliegen. Wir brauchen einen Prozess, der zu einem dauerhaften Frieden führt. Für diesen Konflikt gibt es keine militärische Lösung. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff, hier Bilder aus der vergangenen Woche, soll bereits auf dem Weg nach Moskau sein, um die Verhandlungen dort aufzunehmen. Präsident Trump erhöht derweil den Druck auf Putin. Wir haben Möglichkeiten, Russland unter Druck zu setzen, finanziell. Das wäre nicht schön für Russland, sogar richtig schlecht. Ich will das eigentlich nicht tun müssen, ich will Frieden. Die ukrainische Seite bekennt sich erneut zu einer möglichen Waffenruhe. Russland sei jetzt am Zug, so Präsident Zelensky heute in Kiew. Heute hängt alles davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand und Frieden will oder ob es weiter Menschen töten will. Heute hängt es von diesem Land ab, hundertprozentig. Denn Amerika hat seine Position demonstriert, die Ukraine hat ihre sehr klar dargelegt. Diese Bilder sollen zeigen, wie russische Soldaten derweil ihre Fahne auf dem Gebäude der Stadtverwaltung von Sudja in der Region Kursk hissen. Die russische Armee erobert dort nach eigenen Angaben immer mehr Ortschaften zurück. Den Plan einer 30-tägigen Feuerpause sehen viele Russen deshalb skeptisch. Eine offizielle Reaktion aus dem Kreml gibt es noch nicht.
Innerrock in Moskau. Nun warten also alle auf eine Reaktion von Seiten Russlands. Warum dauert das so lange?
Vielleicht ist das ja sogar ein wenig nachvollziehbar, denn hier sagt man, man braucht erstmal genaue Details dessen, was da vereinbart wurde, bevor man sich wirklich offiziell äußert. Man wartet darauf, dass die Amerikaner informieren. Jetzt haben wir ja gehört, es soll Witkoff und vielleicht auch eine Delegation auf dem Weg hierher sein. Die Russen haben das heute bestätigt. Sie haben gesagt, in den kommenden Tagen werde es ein Gespräch mit Witkoff geben. Und dann muss man natürlich sehen, was die Amerikaner da im Gepäck haben für Russland. Ob das möglicherweise Zugeständnisse der Ukraine sind, die wir noch gar nicht kennen, oder ob das möglicherweise härtere und noch mehr Sanktionen sind, wie Trump es ja auch angedeutet hat, das werden wir dann sehen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwas aus Russland hören.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Putin in den Verhandlungen für Zugeständnisse bereit ist?
Putin hat eine Waffenruhe bislang immer ausgeschlossen, hat gesagt, das sei überhaupt nicht nötig. Man brauche einen dauerhaften Frieden und den bitte zu Russlands Bedingungen. Und genau diese Bedingungen sind jetzt ein Problem, weil da Dinge dabei sind, die kaum rückgängig zu machen sind aus Putins Sicht. Er hat ja 4 Gebiete der Ukraine, die Russland gar nicht vollständig besetzt, einfach mal als russisch in die Verfassung schreiben lassen. Sowas rückgängig zu machen, da Zugeständnisse zu machen, das wäre aus Putins Logik wie eine Niederlage. Also das ist eine ziemliche harte Nuss, die da zu knacken ist. Und die Amerikaner werden das wahrscheinlich hier auch mitbekommen in den nächsten Tagen.
Ina Rock, herzlichen Dank nach Moskau. In Deutschland sind heute die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zu ihrem ersten Treffen nach der Wahl zusammengekommen. Dabei ging es vor allem um das geplante Infrastrukturpaket von Union und SPD. Für die Bundesländer sind darin 100 Milliarden Euro vorgesehen, für Schulen, Straßen oder den Nahverkehr. Voraussetzung ist aber, dass sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat einer Grundgesetzänderung für neue Schulden zustimmen.
Das wohl letzte Abkommen zwischen der alten Bundesregierung und den Ländern ist unterschrieben. Deutschlands größte Kultureinrichtung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bekommt eine neue Finanzierung. Während Olaf Scholz noch letzte Vorhaben umsetzt, sorgt die mögliche neue Bundesregierung schon für Gesprächsbedarf. Denn von einer Lockerung der Schuldenbremse würden auch die Länder profitieren. 100 Milliarden Euro sollen sie vom Bund bekommen. Daher appellieren die Länderchefinnen und Chefs heute noch mal eindringlich an den Bund.
Alle haben eine gemeinsame Verantwortung. Niemand kann auf seiner Maximalposition beharren. Die Demokraten im Bundestag müssen wissen, dass wir jetzt eine Lösung brauchen.
In 9 Tagen sollen dann auch die Länder über die Grundgesetzänderung abstimmen. Doch viele Fragen sind noch offen. Die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundesrat ist nicht sicher.
Es geht nur nicht, dass man denkt, die Grünen stimmen jetzt auf Zuruf allem zu. Das kann nun niemand erwarten. Und das ist das Normalste der Welt. Und es wird hart verhandelt.
Hart verhandelt wurde offenbar auch hier. Die Grünen wollen über die Schulden für Verteidigung und Infrastruktur getrennt abstimmen. Für Union und SPD sind die sogenannten Sondervermögen ein Paket. Auf einen Beschluss einigen konnten sich die Länderchefinnen und Chefs heute nicht. Eher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Wir alle 16 Länder wünschen uns, dass die Gespräche über eine Grundgesetzänderung zu einem vernünftigen Ende kommen.
Wie das gelingen kann, ist noch offen. Klar ist, die Länder brauchen die angebotenen Milliarden. Und für eine Grundgesetzänderung braucht der Bund die Länder.
Der Krieg in der Ukraine und die steigenden Verteidigungsausgaben in Europa haben die Nachfrage nach Panzern und anderen Rüstungsgütern stark angetrieben. Die Auftragsbücher von Unternehmen wie Rheinmetall sind voll und die Produktionsstätten auf Jahre ausgelastet. Heute hat der Konzern einen Rekordgewinn für das vergangene Jahr gemeldet. Sein Personal will Rheinmetall kräftig aufstocken.
Unterlüß in Niedersachsen, der größte Produktionsstandort von Rheinmetall. Allein hier will das Unternehmen in diesem Jahr 600 neue Mitarbeiter einstellen. Personal zu finden offenbar kein Problem, auch wegen der Krise in der Autoindustrie, wo Arbeitsplätze abgebaut werden.
Mitarbeiter bekommen wir sehr, sehr viele. Wir haben auch im letzten Jahr wieder über 200.000 Initiativbewerbungen gehabt.
Der Aktienkurs geht durch die Decke. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor gut 3 Jahren hat er sich mehr als verzehnfacht. Die Auftragsbücher sind so voll wie noch nie. Die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung könnten Rheinmetall weiteren Auftrieb verschaffen.
Wenn wir die Entscheidung nächste Woche bekommen, dann werden wir wahrscheinlich unsere Kapazitäten noch einmal verdoppeln.
Mehr Geld für die Rüstung, das findet eine Mehrheit der Deutschen richtig, so eine repräsentative Umfrage aus der vergangenen Woche. Nur 11% sind dagegen. Wie aber sollte das Geld eingesetzt werden? Rheinmetall hat sich breit aufgestellt, produziert neben Panzern und Munition unter anderem auch Drohnen.
Da wollen die eigentlich anbieten, wir sind euer Rüstungspartner für alles. Das ist ein Problem, weil das läuft natürlich auf eine Monopolsituation hinaus, die dem Kunden Bundeswehr nicht recht sein kann.
Einen Rüstungsriesen im eigenen Land zu haben, hilft der Bundesregierung zwar bei der Aufrüstung, aber mehr Wettbewerb könnte dazu beitragen, dass sich Deutschland möglichst kostengünstig mit Rüstungsgütern versorgen kann.
Stahl und Aluminium. Für die europäische Industrie sind das wichtige Exportgüter. Bei der Einfuhr dieser Produkte in die USA gelten seit der vergangenen Nacht Sonderzölle in Höhe von 25%. Präsident Trump hatte diese Maßnahme angeordnet. Die EU-Kommission reagiert nun mit Gegenmaßnahmen und kündigte ihrerseits Zölle auf eine Reihe von US-Produkten an.
Die Antwort der EU lässt nicht auf sich warten. Nur wenige Stunden, nachdem Trump Zölle gegen Europa verhängt hat, verkündet die Kommission ihre Gegenmaßnahmen. Das bringt Unsicherheit für die Wirtschaft. Jobs sind gefährdet, Preise gehen hoch. So etwas braucht niemand auf beiden Seiten. Unsere Gegenmaßnahmen starten deshalb am 1. April und werden bis zum 13. April umgesetzt werden. Dafür aktiviert die EU erneut ein Paket mit Gegenzöllen aus dem letzten Handelskonflikt mit Trump. Auf Produkte, die vor allem in republikanischen Bundesstaaten hergestellt werden. Zum Beispiel Motorräder wie Harley-Davidson, Orangensaft, Erdnussbutter oder Whisky. Folgen wird aber noch ein zweites Paket an Gegenmaßnahmen, weil Trump diesmal noch härter zuschlägt.
In der Tat hat Herr Trump in seinen Zöllen das Volumen deutlich erhöht, von etwa 9 Milliarden auf 26 Milliarden Euro. Und deswegen gibt es bei uns auch eine zweite Stufe. Da gucken wir auf Agrargüter ganz viele, Kosmetikgüter.
Und auch offen gesprochen, wenn ich an die Tech-Industrie denke, wenn ich an die Social-Media-Plattformen denke, da hat Europa wirklich einen Hebel.
Denn bei digitalen Dienstleistungen liefern die USA viel mehr nach Europa als umgekehrt. Würde man US-Dienstleistern Einschränkungen auferlegen und damit das Geschäft erschweren, könnte das die USA spürbar treffen. Noch wird an den neuen Gegenmaßnahmen gearbeitet, aber die EU will sich nicht erpressen lassen. Nur wenn sie geeint und entschieden auftritt, lässt sich Präsident Trump vielleicht doch noch auf Verhandlungen ein.
Hier in Heide in Schleswig-Holstein soll eigentlich schon bald eine neue Fabrik für E-Auto-Batterien stehen. Jetzt hat das Unternehmen Northvolt in seinem Heimatland Schweden Insolvenz angemeldet. Was das für das Projekt in Heide bedeutet, ist noch unklar. Die staatliche Förderbank KfW hatte einen Kredit von 600 Millionen Euro dafür ausgezahlt. Für diesen bürgen der Bund und das Land Schleswig-Holstein je zur Hälfte. Vor der Bundestagswahl hatten zehntausende Menschen demonstriert, aufgerufen unter anderem von Omas gegen Rechts oder Greenpeace. Anlass waren Unionspläne zur Migrationspolitik, denen die AfD zugestimmt hatte. Die Union stellte daraufhin eine sogenannte Kleine Anfrage an die Bundesregierung, die heute beantwortet wurde. Es ging um staatliche Fördermittel für die Organisationen, die die Proteste initiiert hatten. Die Bundesregierung wies nun Kritik mit Blick auf deren Gemeinnützigkeit zurück. Demokratie lebe vom zivilgesellschaftlichen Engagement. Haben Angela Merkel und Olaf Scholz jahrelang unter Verschluss gehalten, woher das Coronavirus stammt? Das jedenfalls legt eine gemeinsame Recherche von Zeit und Süddeutscher Zeitung nahe. Demnach hatte der Bundesnachrichtendienst das Kanzleramt bereits vor 5 Jahren darüber informiert, dass die Pandemie höchstwahrscheinlich Folge eines Laborunfalls in China war.
Es ist eine Frage, die die Welt noch immer bewegt. Woher kommt das für die Corona-Pandemie verantwortliche Virus? Ist der Ausbruchsort ein Tiermarkt oder ein Labor? Jetzt wird bekannt, der deutsche Auslandsgeheimdienst BND will schon seit 2020 Daten haben, die darauf hinweisen, es könnte ein Laborunfall in China gewesen sein, zu Recherchen von Zeit und Süddeutscher Zeitung.
Das Thema ist hochpolitisch, weil man, solange das nur eine Behauptung ist, China an den Pranger stellt. Und solange man diese Behauptung nicht beweisen kann, würde sie eben die Beziehungen zu China massiv belasten.
Chinesische Behörden hatten erklärt, dass das Virus wahrscheinlich vom Tier auf Menschen übertragen wurde, etwa hier auf dem Wildtiermarkt in Wuhan. Egal ob wissenschaftlich fundiert oder nicht, das Kanzleramt soll den BND-Bericht geheim gehalten haben, sowohl unter Kanzlerin Merkel als auch unter Kanzler Scholz. Der äußert sich heute auf Nachfrage nicht zu möglichen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, genau wie der BND. Wie relevant die Erkenntnisse des BND sind, kann auch der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums noch nicht einschätzen und fordert weitere Aufklärung.
Wenn relevante Informationen da waren, mit einem hohen Sicherheitsgrad, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese Informationen stimmen, muss auch das Parlamentarische Kontrollgremium informiert werden.
Fabian Lehndertz hat für die Weltgesundheitsorganisation mit untersucht, wo das Coronavirus seinen Ursprung haben könnte. Seine Analyse?
Im Augenblick liegen die Daten zu einem möglichen Laborunfall nicht vor. Das heißt, das können wir nicht beurteilen. Was vorliegt, sind einige Daten dazu, dass es einen möglichen sogenannten natürlichen Ursprung gibt. Und zwar über sogenannte Zwischenwirte, Marderhunde, Tiere, die auf diesem Markt gehandelt wurden.
Was bislang über die Recherchen des BND bekannt ist, wirft mehr Fragen als Antworten auf. Immerhin, inzwischen dürfen sich einige Wissenschaftler die Daten anschauen und bewerten.
Sie hat sich ihr Leben lang gegen das Vergessen eingesetzt. Jetzt ist die Holocaust-Überlebende Peggy Parnass im Alter von 97 Jahren in ihrer Geburtsstadt Hamburg gestorben. Parnass' Eltern wurden von den Nazis ermordet. In den 70er Jahren machte sie sich vor allem als Gerichtsreporterin einen Namen. Die Publizistin galt als Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 13. März.
Auch morgen bestimmen Tiefdruckeinfluss und recht kalte Luft unser Wetter. Heute Nacht regnet es im Süden regional anfangs, auch im Osten. Im Bergland ist Schnee dabei, sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Morgen fällt in der Südhälfte gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee, der vor allem in Rheinland-Pfalz und im Saarland mitunter die Niederungen erreicht. Richtung Norden mal Sonne, mal Wolken und besonders in Küstennähe ein paar Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Heute Nacht oft Werte nahe dem Gefrierpunkt, im Norden und Westen auch leichter Frost. Im Hunsrück morgen knapp über Null, im Nordosten mancherorts nahe 10 Grad. Freitag ändert sich an dem wechselhaften Wetter noch wenig, aber am Wochenende wird es freundlicher. Im Süden bleibt es allerdings oft wolkenverhangen und es fällt immer wieder Regen, im Bergland weiterhin Schnee.
Um 22.15 Uhr fragen die Tagesthemen mit Helge Fuest, wie berechtigt die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine ist. Und es geht um die Suche nach der großen Liebe. Wir erzählen von einem Kuppelabend der anderen Art. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.